Jetzt bin ich im Gespräch mit Rudaba Badakhshi vom Dachverband der Migrantinnenorganisationen der MIGRA. Vielleicht kannst du ja diesen Dachverband erstmal kurz vorstellen.
Ja, sehr gern. Der MIGRA ist der Dachverband der Migrantinnenorganisationen und arbeitet seit 2014 als einziger bundesweiter frauenspezifischer Dachverband. Wir verstehen uns als Sprachrohr und Repräsentantin von mehr als 60 Migrantinnenorganisationen und setzen uns so bundesweit für die Interessen in der Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft ein. Die Projekte, die wir umsetzen, setzen wir unter unserem Leitmotiv und dem zentralen Ziel Empowerment um. Das bedeutet, die gleichberechtigte politische, soziale, berufliche und kulturelle Teilhabe von Migrantinnen und geflüchteten Frauen am gesellschaftlichen Leben in Deutschland. Das heißt, wir bekämpfen Rassismus, Sexismus und Ungleichheit mit unserer Arbeit und tun das tatsächlich gegen jegliche Form von Diskriminierung und haben einfach da den Fokus auf den antirassistischen Feminismus. Das passiert an 9 Standorten durch 4 Projekte, die dann wiederum in den verschiedenen Städten, Landkreisen und kleineren Orten in der ganzen Bundesrepublik passiert. Vielleicht zu viel.
Und ihr habt ja wahrscheinlich auch immer noch so eine lokale Ausrichtung. Du bist zum Beispiel ja auch bei CEOG in Leipzig tätig und repräsentiert gleichzeitig auch noch eure lokalen Vereine oder Verbände,
also
sozusagen.
Also die Projekte, CEOG direkt nicht, weil das keine Mitgliedsorganisation bei der MIGRA ist. Es sind ja nur reine Frauenverbände und Vereine, die da Mitglied sind. Wir sind im Projekt regional ausgerichtet. Ich bin ja die Regionalkoordinatorin für das eine Projekt gemeinsam mutig mit dem Fokus auf Ostdeutschland und in Ostdeutschland nochmal auf die Bundesländer getrennt, also Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Genauso gibt es dann die weitere Kollegin Regionalkoordination Südwest mit den Standorten Düsseldorf und München und Frankfurt, wo wir dann tatsächlich mehr mit den MSOs, also mit den Migrantinnen-Selbstorganisationen vor Ort kooperieren, zusammenarbeiten und ihre Belange quasi dann auch unterstützen. Genau.
Ja, jetzt soll es um diesen neuen Asylkompromiss gehen. Letzte Woche am Donnerstag, dem 8. Juni, wurde da über neue Regeln für den Umgang mit Asyl an den EU-Außengrenzen vorentschieden. Beim EU-Innenministertreffen in Luxemburg war das. Da war eine ausreichend große Mehrheit an Mitgliedstaaten für die Reformpläne. Das wird nochmal endgültig dann vom Parlament, vom EU-Parlament entschieden. Ja, kannst du nochmal zusammenfassen, was da eigentlich jetzt beschlossen wurde, wie man damit umgehen soll?
Ja, sehr gern. Vielleicht möchte ich zunächst so einleitend quasi sagen, dass wir und viele Akteure aus der Zivilgesellschaft und der politischen Arbeit, der politischen Bildungsarbeit unsere Positionen dazu am 9. Juni ja veröffentlicht haben unter dem Motto ein historisches Ereignis oder wenn Menschenrechte, Solidarität und Menschlichkeit nichts mehr gelten. Ebenso und viele parallel haben offene Briefe an die Bundesregierung veröffentlicht, 700 Anwältinnen, Juristinnen, die Kompromisse auf Kosten des Flüchtlingsschutzes war das Motto des Appells von 50 Organisationen an die Bundesregierung und ebenso pro Asyl etc. Und Sie alle und wir, also nicht nur die unterzeichnenden Organisationen, sondern wir alle anderen auch, sind gegen die Weiterführung des derzeitigen Dublin-Systems und eben für eine solidarische Aufnahme aller Mitgliedstaaten der EU. Das heißt, die Bedürfnisse der betroffenen, schutzsuchenden Männer, jungen Männer, Frauen, Kinder, junge Mädchen soll stärker in den Fokus genommen werden. Und das ist genau leider das, was jetzt das Gegenteil passiert. Vielleicht kann ich ein paar Stichpunkte nennen, was das konkret in den Planungen und in dem Papier drin steht. Es ist vorgesehen, dass Schutzsuchende in weiteren Drittstaaten, das wird noch verhandelt, abgeschoben werden können. Das heißt, sie könnten theoretisch in Länder abgeschoben werden, die sie noch nie zuvor betreten haben. Es wird zwar von einem Verbindungsglied und von einem Bezug gesprochen, aber es ist sehr unrealistisch, dass Menschen vor Ort in Griechenland, Italien etc. an den Grenz-EU-Mitgliedstaaten das jemals überprüfen können werden. Man schließt dieses Modell da von England aus, ist zum Beispiel in komplette andere Drittländer zu verschieben, also nach dem Modell Ruanda von England. Das hat gestern nochmal die Innenministerin Nancy Faeser ausgeschlossen. Wir werden sehen. Es ist ja alles noch nicht beschlossen, weil ja die Nationalstaaten und das EU-Parlament nochmal diskutiert und eine Abstimmung vorhat. Des Weiteren steht in den Plänen und in den Papieren, dass Kinder in Grenzverfahren mit reinkommen sollen. Das heißt de facto mit der begleitenden Person, mit der sie unterwegs sind, inhaftiert werden können. Und das bis zu 3 Monaten quasi unregistriert mit nicht angewendeten ordentlichen Grenzverfahren und rechtsstaatlichen Mitteln dort über sie entschieden wird. Und es wird keine generellen Ausnahmen geben für besonders vulnerable Menschen wie unsere Zielgruppe von Frauen und jungen Mädchen. Das Dublin-System, was seit Jahrzehnten nicht funktioniert, das heißt, dieses Prinzip von wer zuerst in ein Land kommt, muss von diesem Land sozusagen aufgenommen werden zunächst und das Asylverfahren muss dort durchgeführt werden. Das wird weiterhin verschärft. Die Überstellungsfristen, die sogenannten, werden verlängert und somit der Rechtsschutz weiter eingeschränkt. Bisher sind es 6 Monate, es soll bis zu einem Jahr verlängert werden, sodass bestimmte Aspekte dann nicht möglich sind und solche Aspekte wie Kirchenasyle oder andere Schutzmechanismen nicht greifen werden. Es wird von einem solidarischen Mechanismus oder einem Solidaritätsmechanismus, so steht es in dem Papier, gesprochen und geschrieben, so dass EU-Staaten quasi scheinbar auf dem Papier theoretisch untereinander die Aufgaben verteilen sollen und die Aufnahme gerechter passieren soll. Aber es steht eben auch genau unter diesem Mechanismus, dass EU-Staaten sich quasi freikaufen können mit technischen Maßnahmen, mit Grenzbefestigungsinfrastruktur etc. pp. Das würde heißen, man kauft sich mit Technik und Dingen und Sachen frei und braucht dafür keine Menschen, quasi vereinfacht gesagt, aufnehmen. Des Weiteren wird die Praxis der sogenannten Pushbacks, also der Zurückdrängung von Menschen, verstärkt werden, indem einfach bestimmte Grenzverfahren beschleunigt werden sollen und präventive Grenzschutz dadurch legitimiert wird, um andere Verordnungen wie Krisenverordnungen und so weiter quasi anzuwenden. Also das sind einzelne Punkte, die ich jetzt genannt habe. Hinzu kommen sehr viel mehr Aspekte, die das systematische Versagen von Asylverfahrens Vorgängen und konkret Dublin-System noch mehr aufzeigt, zum Beispiel keine gesicherte Zugang zu den Menschen durch Anwältinnen und Anwälte, die medizinische Versorgung etc. und so weiter. Das sind jetzt ein paar Punkte, die geplant sind, die die Situation verschärfen werden und Menschenrechtsaspekte komplett aushebeln würden. Es gibt natürlich auch 1, 2 Punkte, wo die Bundesregierung sagt, sie hat das durchgekämpft und im Kompromiss quasi erkämpft, dass das bleibt. Einmal ist es der Umgang mit unbegleitet minderjährigen Geflüchteten, UMF wird das ja in Deutschland abgekürzt. Die sind von diesen Verfahren ausgenommen und Nancy Faeser schafft das ja die letzten 2, 3 Tage unentwegt in jedem Interview und in jeder Aussage, das zu betonen, dass Deutschland dafür gekämpft hat, das individuelle Recht auf Asyl in den Verhandlungen erkämpft zu haben. Das steht ja in unserem Grundgesetz, das steht in der Genfer Flüchtlingskonvention, das steht in sehr vielen internationalen anderen auch Verordnungen und das ist kein erkämpftes, neues Etwas, sondern ein Recht, was aktuell gültig ist. Das heißt, diese stetigen Wiederholungen von Fortschritten, die sie erkämpft hatte, die können wir und all die vorhin genannten Akteuren nicht sehen, das heißt massive Menschenrechtsverletzungen werden sich verstärken. Der Schutz von Kindern, von Frauen, von weiteren vulnerablen Personen wie Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen wird sich verschlechtern. dass auch die ganzen Pushback-Geschichten sich auch verstärken werden, weil einfach der Blick auf Abwehr gestellt ist und nicht auf ordentliche Verfahren individuell für jede schutzsuchende Person. Vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, man kann da natürlich sehr viel mehr sagen und sehr tiefer auch in die einzelnen Stichpunkte gehen, ne? Was bedeutet Drittstaat, was bedeutet sichere Drittstaat, was bedeutet verpflichtende Grenzverfahren und so weiter und so fort.
Ja, ein Grund dafür, für diese Reform ist ja auch, dass eben dieses Dublin-II-Verfahren nicht so richtig funktioniert hat, dass eben zum Beispiel diese großen Lager auf den griechischen Inseln gibt, würde sich denn daran überhaupt was ändern durch diese neuen Regelungen? Also zwar wurde jetzt beschlossen, dass das die Geflüchteten dann besser verteilt werden sollen, aber ja auch eben nicht alle Geflüchteten und wahrscheinlich würden sich trotzdem dann wieder so große Zentren bilden, wo Geflüchtete dann zurückgeschoben werden sollen. Also siehst du da überhaupt eine Verbesserung zu diesem Dublin-II-Verfahren?
Nee, Dublin-System ist seit eh und je gescheitert, schon seit Jahrzehnten und funktioniert nicht. Und es ist tatsächlich wirklich skandalös, dass seit Jahrzehnten das Dublin-System kritisiert wird, eine Reform des Dublin-Systems gefordert wird von allen Menschen aus den verschiedensten Perspektiven der Arbeit und die Vorschläge, die alle paar Jahre wieder auf den Tisch liegen, nicht beachtet werden. Die praktische Umsetzung des Dublin-Verfahrens wird es einfach mit sich bringen, dass diese Lager noch größer werden und die Haftbedingungen, und das sind ja quasi Haftlager mit sehr prekären Zuständen, sich verstärken werden, weil ja konkret alles zentraler und schneller und beschleunigter passieren soll. Das heißt, man muss es ja unter Kontrolle haben, man muss die Leute ja auf einem Fleck ohne freie Bewegungsradius erreichbar sein. Das bedeutet auch, dass sehr viel mehr Akteure wie Beraterinnen, wie zivilgesellschaftliche Beobachterinnen, wie JournalistInnen, Anwältinnen etc. kaum Zugang zu diesen Menschen haben werden. Und das alles unter dem Aspekt der beschleunigten Asylverfahrens und der Klärung von diesen sogenannten Solidaritätsmechanismen. Das wird nicht funktionieren. Also wir gehen davon aus, dass die Lager Bestand haben werden und im Gegenteil, die werden stärker, größer und besser bewachter sein, weil tatsächlich alles ja wesentlich restriktiver beschrieben worden ist. Und natürlich trägt all das dazu bei, um auf den Aspekt, den wir ja besonders betonen, zu kommen, dass die Situation von Frauen und eben den Menschen, die von Mehrfachdiskriminierung Betroffenen, sich dadurch verschlechtern wird. Und somit Europa, Deutschland und die EU haben ja beide die Istanbul-Konvention ratifiziert und unterschrieben, was ja den internationalen Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt vorschreibt als Gesetz. Es ist ja auch im Koalitionsvertrag versprochen worden. All das wird sich leider nicht umsetzen lassen, überprüfen lassen, beobachten lassen und tatsächlich die Umsetzung sehr auf nach innen in diesen Zentren gerichteten Prozessen von Abwicklung richten, tatsächlich als von beobachtbaren und auch zumutenden, ja auch rechtsstaatlichen Mitteln, die man tatsächlich dann, ja, was für jede einzelne Person wichtig ist, denn wenn sie denn schutzsuchend sind und ihren Grund vortragen müssen, warum sie Schutz suchen. Und das ist ja der individuelle Ansatz des Rechtsstaates, eine Person auf die Gründe ihres individuellen Schutzgesuchs anzuhören, in einer Sprache, die von beiden Seiten verstanden wird und in einer Situation, die Fluchttraumata und Gewalterfahrungen, was leider zum Alltag bei Geflüchteten gehört, auch berücksichtigen muss.
Ja, du hast das jetzt gesagt, ja. Vertretet ja auch unter diesen Fluchtbedingungen besonders verletzliche Menschen. Wie würde eine wirkliche Verbesserung dieses Dublin-II-Verfahrens oder der jetzigen Reformpläne aussehen? Was könntest du dir da vorstellen, wie man es auch besser regeln könnte, solidarischer?
Genau, also tatsächlich wäre ja der Zugang von Beraterinnen, von helfenden Personen, von aufklärenden Personen über Rechte und Pflichten, aber eben auch die Traumabedingungen, also Ärztinnen, Ärzte, Therapeutinnen oder auch einfach die gesundheitliche Grundversorgung, diese zu gewährleisten, schon ein erster Schritt, wo wir ja aktuell aus sehr vielen Studien, aber auch aus den UNHCR-Reporten wissen, dass das nicht gegeben ist. Jüngst, gestern und vorgestern, ist ja der Bericht veröffentlicht worden über die Lager in Griechenland. Das UNHCR hat jüngst vor zunehmender Gewalt und Menschenrechtsverletzungen an europäischen Grenzen gewarnt. Sie sprechen da von beunruhigenden Mustern von Drohung, von Einschüchterung, von Gewalt, von Demütigung. Das heißt, Menschen werden auf Rettungsinseln zurückgelassen, Menschen werden einfach nicht angehört, ihnen ihre Rechte vorenthalten. Und der Zugang von anderen Gruppen, die auf diese Situation hinweisen könnten, einfach quasi missachtet. Das ist eine Missachtung der Istanbul-Konvention, das ist eine Missachtung der Kinderrechte, der Frauenrechte und der allgemeinen Menschenrechte insgesamt, die dort quasi bewusst in Kauf genommen wird.
Ja, die UNHCR hat auch die neuen Zahlen veröffentlicht. 108 Millionen sind weltweit auf der Flucht und die ganzen Krisen treiben auch die Flüchtlingszahlen auf eine Rekordhöhe. Und von der Regierung wird uns das jetzt ja auch so ein bisschen als Kompromiss verkauft, weil hier in Deutschland gibt es ja halt eben diese sogenannte Fortschrittskoalition. In vielen europäischen Ländern sind aber noch sehr viel migrationsfeindlichere Regierungskoalitionen am Regieren. Hofft ihr auch darauf, dass das EU-Parlament vielleicht doch noch ein bisschen positive Änderungen durchsetzen kann bei diesen neuen Reformplänen?
Ja, also wir hoffen nicht, sondern wir fordern eher alle Verantwortlichen auf in der Koalition, aber auch auf der EU-Ebene natürlich all ihre Stimmen genau dafür einzusetzen, dass in den Verhandlungen, die ja noch stattfinden, auf die Menschenrechte es ankommt und es nicht eine neokoloniale Politik ist, die es zu betreiben gilt, weil dahin tendiert ja diese ganze sogenannte Koalitionen und rechtspopulistischen Tendenzen und aktiven Parteien, die ja Zugang zu den Parlamenten haben und somit mitbestimmen dürfen. Das heißt, wir sprechen ja auch von, oder die Regierung selber spricht ja auch von geostrategischen Entscheidungen aufgrund des Kriegsgeschehens in Europa, die darauf Einfluss hätte. Aber das darf dabei nicht sozusagen ausgehobelt werden und gegeneinander abgewogen werden. Also das Recht auf Leben und Menschen und Lebensschutz und Kinderrechte sozusagen dagegen auszuhebeln, zu sagen, mit der Begründung, hätten wir diesen Kompromiss nicht zugestimmt als Deutschland, dann müssten wir die Grenzen wieder hochziehen zwischen den europäischen Ländern. Also dieser Vergleich allein schon ist unwürdig einer Koalition hier in Deutschland. Quasi diese Dualität von entweder offene Grenzen in Europa und für uns das sehr privilegierte, bequeme Leben von freien Grenzen und freien Warenbewegungen. Aber Menschen dürfen sich weder frei bewegen noch ihr Recht auf, ihr Grundrecht auf Asyl überhaupt vortragen und in einer rechtsstaatlichen Art besetzen und nutzen. Du hast auch die Zahlen genannt, mehr als 100 Millionen Menschen sind auf der Flucht und wir schätzen ja, und UNHCR veröffentlicht ja die Zahlen sehr regelmäßig, auch regional, die Bewegungen global auch. Mehr als 50 Millionen, also mehr als die Hälfte wahrscheinlich dieser geflüchteten Personen sind ja Frauen und Kinder. Das heißt also besonders schutzbedürftige Personen, die eben von Mehrfachdiskriminierung und den verschiedensten Gewaltformen betroffen sind. Und dies gilt besonders natürlich auch auf dem europäischen Kontinent, die ja es ja vorhält, die Erklärerin von Demokratie und Menschenrechten in der Welt zu sein. Zu beachten. Und der Aspekt des Entwicklungszusammenarbeites Deutschlands und dieser Koalition würde ja auch genau diese Rolle spielen, weil ja die Regierung die feministische Außenpolitik aktuell propagiert. Und da wäre sie genau an den Punkten jetzt festzuschreiben, zu sagen, ihr seid die Verantwortlichen, handelt dementsprechend jetzt in den kommenden Verhandlungstagen und Wochen in der EU, auf der EU-Ebene.
Ihr seid als Dachverband der Migrantinnenorganisationen ja eine bundesweite Vernetzung. Habt ihr eigentlich auch Kontakte zu Migrantinnenorganisationen in den Ländern an den EU-Außengrenzen? Gibt es auch so eine internationale Vernetzung? Also diese Frage habe ich schon manchmal bei Gewerkschaften gestellt, dass das ja auch eigentlich ganz nützlich sein könnte, wenn man so eben diese Kontakte hat.
Definitiv. Also wir haben keine systematische Kontaktstruktur oder Austauschstruktur an den EU-Außengrenzen. Was wir aber haben, sind systematische und regelmäßige Austauschformate mit verschiedenen Organisationen und feministischen Gruppen und Initiativen in ganz Europa, die durch ihre inhaltliche Arbeit des Frauen- und Mädchenschutzes sich austauschen, weil wir uns eben dessen bewusst sind, dass gerade Frauen, Mädchen oder Menschen mit Behinderung, queere Personen oft Opfer von unterschiedlichen Formen von Gewalt sind, ob das Todesfälle im Zusammenhang mit Flucht ist, ob das Sexarbeit ist, ob das die Genitalverstümmelung ist, organisierte Kriminalität, Menschenhandel. All das hat ja Folgen für den Alltag der Frauen und der jungen Mädchen oder diese betroffenen Personen, die dann natürlich durch Traumata und Folter quasi kontinuierlich verstärkt wird und bis hin zu Suiziden etc. endet leider. Und genau in diesem Kontext, vielleicht beispielhaft, kann ich eine Kooperation nennen, die wir im letzten Jahr hatten mit 8 weiteren Vertreterinnen aus den verschiedenen Organisationen, Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen aus Europa, inklusive der Türkei. Und als Ergebnis dieser Tagung, wo es eben um die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, also Femizide, ging, wie ein Forderungskatalog erstellt haben, was jetzt veröffentlicht ist und bei uns gerne bestellt werden kann.
Ja, dann bedanke ich mich auch sehr bei Rudaba Badakhshi von dem Dachverband der Migrantinnenorganisationen. Vielleicht kannst du noch mal auf eure Internetpräsenz verweisen.
Auch. Ja, sehr gern, genau. Also diese Arbeit und viele Einschätzungen, Kommentare, Projektberichte etc. sind auf unserer Seite www.dermigra.de zu sehen. Wir sind auch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook natürlich zu finden unter den Hashtags der Migra und den Gruppen, die regional zugeordnet sind auf Facebook.
Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch Termine oder sowas in der nächsten Zeit, auf das du noch hinweisen möchtest?
Also wir haben die Termine, die veröffentliche ich ja regelmäßig auch auf unserer Webseite. Wer Interesse hat an einem Einblick in unsere Arbeit oder an einer ehrenamtlichen Betätigung und Kennenlernen, der Bereich ist sehr gern bei uns willkommen. Einfach an leipzig@dermigra.de eine Mail schreiben oder uns anrufen oder einfach in unserem Büro hier am Anger vorbeikommen. Im Rahmen des Projektes Gemeinsam mutig, was wir ja hier konkret vor Ort in Leipzig umsetzen und in Sachsen, in anderen Orten wie Chemnitz, Freiberg etc. Da haben wir tatsächlich verschiedenste Formate für Frauen in Gruppen, von Informationsveranstaltungen, aber auch verschiedene Austauschformate. Also wer da interessiert ist oder auch Gruppen kennt, einzelne Frauen, Initiativen, sehr gern auf uns hinweisen und an uns eine Mail schreiben oder vorbeikommen.
Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch.